Der Qualitätspodcast. Alles rund um Qualität und Qualitätsmanagement. Heute mit Ihrem Moderator Hinrich Stolt.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Der Qualitätspodcast, dem DGQ-Podcast. Ich darf heute wieder einmal meine Kollegin Nathalie Rittgasser in der moderierenden Rolle vertreten. Mal sehen, was heute so auf dem Programm steht. Ah, Q-Methoden. Da geht es ja gleich ans Eingemachte des Qualitätsmanagements. Methoden sind wichtig, keine Frage. Denn wer kennt es nicht aus eigener Erfahrung, die beste Planung, die beste Strategie können scheitern, wenn bei der Umsetzung nicht die richtigen Methoden zur Verfügung stehen. Wenn es um die Methoden des QM geht, dann gibt es unterschiedliche Definitionen und Beschreibungen, je nachdem, welche Quelle man zu Rate zieht. Aber in der Regel finden wir beim Griff in den QM-Methodenkoffer die bekannten 7Q. Wir kennen solche Methoden wie Datensammelblatt, Histogramm, Ishikawa-Diagramm, Pareto-Diagramm und so weiter und so fort. Für die DGQ geht es hier natürlich um ein absolutes Kernthema. Ungezählt sind die Formate, Veranstaltungen und Beiträge, die sie dem Thema gewidmet hat. Und auch die DGQ-Weiterbildung hat dies natürlich entsprechend in ihrem Trainingsangebot abgebildet. Damit nicht genug hat die DGQ dem Ganzen noch ein achtes Methoden-Q hinzugefügt. Die Methoden sind bewährt, gar keine Frage. Aber die Frage ist auch, wie ändern neue technologische Entwicklungen, zum Beispiel Digitalisierung und künstliche Intelligenz, die Situation? Welchen Einfluss haben sie auf die Q-Methoden? Müssen die Q-Methoden überdacht oder angepasst werden? Oder müssen neue Methoden hinzukommen? Um diese Fragen zu klären, haben wir uns heute zwei berufene Gäste, zwei Experten eingeladen, die sicherlich auch unterschiedliche Perspektiven auf dieses Thema bringen können. Zum einen Dominik Wolfschläger. Er ist gelernter Physiker und Abteilungsleiter Sensing und Robotics am Werkzeugmaschinenlabor WZL der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Guten Tag, Herr Wolfschläger.
Guten Tag.
Herr Wolfschläger, es ist schon eine kleine Tradition im DGQ-Podcast, dass wir einen Satz beginnen und unsere Gäste bitten, diesen zu vollenden. Das möchten wir auch heute wieder machen. Sind Sie bereit?
Ich bin gespannt.
Meine Lieblings-Q-Methode ist?
Ich würde sagen, aktuell das Brainstorming.
Sehr gut. Außerdem zu Gast und ebenfalls vom Werkzeugmaschinenlabor der RWTH Aachen, Professor Dr. Robert Schmidt. Er hat seit 2004 die Leitung eines Lehrstuhls bei der RWTH Aachen inne. Darauf kommen wir aber später noch zurück. Außerdem ist er seit Januar 2005 Direktoriumsmitglied des Fraunhofer Instituts für Produktionstechnologie, IPT, und leitet dort die Abteilung Produktionsqualität und Messtechnik. Aber heute ist er auch noch in einer anderen Funktion hier, nämlich als langjähriges Vorstandsmitglied der DGQ und als Präsident der DGQ. Guten Tag, Professor Schmidt.
Hallo, Herr Stolt.
Auch für Sie einen Satzanfang mit der Bitte um Vollendung. Das letzte Mal habe ich eine Q-Methode genutzt, um
Sie zu verbessern.
Sehr schön, vielen Dank. Nähern wir uns jetzt mal dem Thema Q-Methoden etwas allgemeiner. Wenn wir nach Definitionen für Qualität fragen, dann kommt uns gleich die Formulierung aus der Norm in den Sinn, gerade indem ein Satz inhärenter Merkmale eines Objekts Anforderungen erfüllt oder vielleicht etwas volksnäher. Qualität ist die Erfüllung von Kundenanforderungen. Aber was bedeutet Qualität für Sie heute, Professor Schmidt?
Ja, die Norm ist schon ziemlich gut. Die beschreibt ja eigentlich genau das, was man erreichen soll. Nur natürlich die Umsetzung, das ist die Herausforderung. Ja, und wenn wir heute über Qualität reden, dann ist Qualität natürlich die Erfüllung von Kundenwünschen. Aber die Kundenwünsche haben sich ja auch erweitert. Wir reden heute eben nicht mehr über Produkteigenschaften an sich, sondern wir reden darüber, wie Produkte auch erzeugt worden sind. Implizit halten wir sofort die ganzen Prozesse mit fest. Wenn wir die Prozesse mit festhalten, reden wir natürlich sofort über Nachhaltigkeit. Wir reden über den sinnvollen Einsatz der richtigen Materialien zum richtigen Zweck. Wir reden davon, wie wir möglichst ohne zukünftige Generationen zu kompromittieren, Produkte herstellen und trotzdem den Wohlstand bewahren. Das alles bedeutet für mich Qualität. Und natürlich eins davon nicht ganz vergessen, die Produkte oder Qualität entsteht nicht dadurch, dass Designvorgaben gemacht werden. Qualität entsteht dadurch, dass Menschen sich engagieren und diese Wertschöpfung auch tatsächlich gestalten. Und deswegen ist es mindestens genauso wichtig, nicht nur das Endergebnis sich anzuschauen, sondern Qualität manifestiert sich auf dem gesamten Weg, nicht nur in den Prozessen, sondern auch in der Mitnahme von Personen.
Herr Wolfschläger, was ist Ihr Begriff von Qualität heute?
Ja, das, was Herr Professor Schmidt gerade gesagt hat, dem würde ich da sehr, sehr zustimmen. Ich würde sogar das Ganze noch erweitern und sagen, das ist fast schon ein zyklischer Begriff. Das heißt, einerseits wird eine Qualität durch den Prozess definiert. Am Ende kommt ein Produkt von gegebenenfalls einer hohen Qualität, die unter qualitativ hochwertigen Bedingungen erreicht wurde, dabei raus. Aber dann ist das Produkt im Lebenszyklus unterwegs. Und gewisse hochwertige Marken definieren die Qualität ihrer Produkte auch dadurch, dass sie sich auch qualitativ anfühlen. Und zu dem Gefühl gehört dann natürlich auch, dass sie gewisse Aspekte der Nachhaltigkeit erfüllen. Das heißt, ich habe ein besseres Gewissen damit, wenn ich ein nachhaltig produziertes und dann vielleicht irgendwann wieder ein Produkt zurückgeben kann und es im zweiten Lebenszyklus überführt wird.
Das heißt, es gibt mehr Kriterien, die Qualität definieren, die Qualität ausmachen. Man kann von einem multikriteriellen Qualitätsbegriff sozusagen sprechen. Was ist denn jetzt die Auswirkung auf die Q-Methoden, die ja heute unser Thema sind? Müssen wir sie anpassen, überdenken? Brauchen wir ein 8., 9. oder 10. Q? Herr Wolfschläger, wie sehen Sie das?
Ja, die Q-Methoden, wenn ich die jetzt mal vereinfacht zusammenfassen darf, haben ja das Ziel, dass wir einen Überblick über den Zustand der Prozesse, der Produkte und so weiter erreichen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Qualität verschiedene Facetten so gesehen hat, dann würde ich sagen, dass durch einen multikriteriellen Qualitätsbegriff auch diese Übersicht viel, viel schwieriger zu erlangen ist. Das heißt, da müssen viel, viel mehr Aspekte mit einfließen, viel, viel mehr Daten mit einfließen. Und das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, wie können die Q-Methoden, so wie sie aktuell da sind, ja, verbessert werden, dass sie mit diesem multikriteriellen Begriff umgehen können.
Und wie schaffen Sie das am besten? Haben Sie Lösungen?
Ja, der Titel vom Podcast ist ja Q-Methoden und KI. Das heißt, Methoden der KI können dabei natürlich eine sehr, sehr große Rolle spielen, weil wenn wir die Übersicht verlieren, wenn wir es mit großen Datenmengen, in Anführungszeichen Big Data, zu tun haben, dann sind KI-Methoden aktuell eine der gängigen Tools oder Standardlösungen, um dort Muster zu erkennen und diese Qualitätsmerkmalen zuzuordnen.
Eignen sich denn alle Q-Methoden gleichermaßen oder würden Sie sagen, wenn wir jetzt gerade von KI sprechen oder anderen Möglichkeiten der Digitalisierung, die und die Q-Methoden, da passt es eigentlich besonders gut, weil da jetzt viel Daten einfallen oder die einfach so strukturiert sind, dass sie gut für eine Verwendung durch KI geeignet sind?
Ich habe gerade bei der Vervollständigung des Satzes ja als Lieblings-Q-Methode das Brainstorming genannt. Das kam sehr spontan aus der Assoziation heraus, dass ich das Brainstorming natürlich in meiner Rolle als Abteilungsleiter bei jedem Projektstart verwende. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter, also quasi in meiner alten Rolle, bei jeder Aufgabe, man erstmal anfängt, sich eine Übersicht zu verschaffen. Und wahrscheinlich wissen die meisten Zuhörer, dass in den letzten 2 Jahren eine gewisse Revolution bei den KI-Methoden stattgefunden hat. Durch das Aufkommen von sogenannten großen Sprachmodellen, Large Language Models, die meisten werden es unter dem Begriff ChatGPT wiedererkennen, gibt es da jetzt ganz, ganz neue Möglichkeiten. Das heißt, ich kann, wenn ich nicht im Team brainstorme, mir die Hemmschwelle, gute Ideen zu finden, reduzieren, indem ich ein Sprachmodell als Buddy nutze und dort mir zumindest schon mal 20 Begriffe, 20 Assoziationen erstellen lassen kann und das halt in einer Rekordgeschwindigkeit.
Und dann fängt man auch nicht ganz mit einem ganzen weißen Blatt Papier an, das ja auch mal so ein bisschen hemmend wirken kann, sondern man hat schon was, mit dem man dann weiter brainstormen kann. Haben Sie noch weitere konkrete Beispiele, wo man sagen kann, hier kann ich KI für Q-Methoden nutzbar machen?
Ja, Robert, du sagst, siehst so aus, als ob du was sagen möchtest.
Bevor wir über andere Methoden reden, wir müssen, glaube ich, wirklich festhalten, viele der Qualitätsmethoden sind dafür gemacht worden, Menschen sozusagen zu befähigen, strukturiert bestimmte Lösungen zu finden. Ja, also sie reduzieren sozusagen die geistige Gerüstzeit, die ich bei jeder Problembewältigung zunächst einmal brauche, um mich überhaupt auf das Problem einlassen zu können. Tatsächlich bedeutet das quasi, die natürliche Intelligenz erstmal dazu zu bringen, die eigene Trägheit, den eigenen Trägheitsvektor so ein bisschen in die richtige Richtung zu drehen. Und da kann natürlich künstliche Intelligenz, diese Methoden, diese datenbasierten Methoden sehr viel helfen, weil sie sozusagen in Anführungszeichen zumindest vorurteilsfrei rein auf den tatsächlich erhobenen Fakten basieren. Ja, mit allen Einschränkungen, die wir natürlich haben, Trainingseffekte, Bias, alle diese ganzen Herausforderungen, die wir sicherlich bei den Methoden auch noch wieder verwenden müssen. Aber das Entscheidende ist, dass wir etwas sortierter werden. Das, was wir als Menschen vielleicht individuell gar nicht mehr nachverfolgen können, den einzelnen Vorgang, den wir nicht nachverfolgen können, den wir dann sozusagen in einer ganzen Kohorte oder in einer Statistik, in einer Bandbreite darstellen, dass wir den jetzt einzeln auflösen können. Ich sehe da drin wirklich einen großen Vorteil. Ja, ich habe gerade noch die ganze Zeit überlegt, Mensch, sollte man nicht noch etwas sagen zu natürlicher Intelligenz? Denn wenn wir über Qualitätsmethoden reden, dann ist das eine Fokussierung. Was wir leider erlebt haben, gerade aus dem Konzept des Qualitätsmanagements, das ja mittlerweile auch über 40 Jahre alt ist, ist, dass wir immer mehr Verantwortung, persönliches Handeln, hohe Qualifikation immer mehr versuchen, durch Vorschriften zu ersetzen. Das ist Blödsinn. Das ist Dummheit. Ja? Also insofern hoffe ich natürlich auf die künstliche Intelligenz, dass sie uns wieder dazu bringt, auch mit der natürlichen Intelligenz komplementär zu arbeiten. Zurück zu den Methoden, die man tatsächlich verwenden kann. Datenbasierte Methoden bedeutet, dass einige der Verfahren, die wir mit den Qualitätsmethoden heute verbinden, vielleicht in der Form gar nicht verwenden können. Wir hatten eben noch in der Mittagspause darüber gesprochen, Dominik, dass zum Beispiel Affinitätsdiagramme viel, viel leichter zu erstellen sind, wenn ich da einen Automaten hinlasse, ja, zum Beispiel eben mit diesen Sprachmodellen. Wir müssen allerdings auch natürlich die Menschen trotzdem mit anderen Methoden noch in die Lage versetzen, überhaupt beurteilen zu können, wie gut die Ergebnisse sind. Also wir müssen die Kontrolle, die menschliche Kontrolle, die menschliche Intuition, das Vermögen, sich in neue Situationen einzudenken, auch nutzen können, um Ergebnisse der KI beurteilen zu können hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit und Umsetzbarkeit. Ich möchte also wirklich auch ein bisschen, auch wenn ich gerade über die Ausprägung, die wir im Moment mit Qualitätsmanagement haben, in Bezug auf Vorschriften oder stumpfes Abarbeiten von Vorschriften und einengenden Sachen, möchte ich insofern relativieren, weil wir tatsächlich menschliche Intuitionen, bestimmte Eigenschaften, auch Urteilsvermögen brauchen, um diese Methoden wirklich sauber entwickeln zu können.
Also KI kann den Menschen entlasten, kann ihn befähigen, kann ihn dazu bringen, dass er wieder auch der eigenen natürlichen Intelligenz mehr vertraut oder mehr Raum gibt. Professor Schmidt, Sie hatten eben schon ein paar Herausforderungen angesprochen, aber können Sie da noch ein bisschen in die Tiefe gehen? Was sind die größten Herausforderungen in der Anwendung von KI-Methoden aus Ihrer Sicht?
Ja, die größten Herausforderungen sind, dass wir im Moment sozusagen Daten sammeln, aber eher so ein bisschen Prinzip Eichhörnchen. Ja, also was gerade vorbeikommt, nehmen wir und stecken das in irgendeinen Speicher und hoffen, dass das gut wird. Ja, damit wird es nicht getan sein. Wir können auch nicht Erfolge von ChatGPT wiederholen. Ja, Jörg Sure-Vetter, der Leiter der nationalen Forschungsdateninfrastruktur in Deutschland, bringt das immer auf den Punkt. Also solche Ereignisse kann man einmal erfinden, aber sie werden mit riesigem Einsatz gemacht. Ja, ich kopiere also das gesamte Internet und dann gehe ich an die Kuratierung von Daten, indem ich 80% der Daten, die nämlich nichts taugen, wegwerfe. Also ist die Herausforderung für Unternehmen erstmal darin, überhaupt die richtigen Datenquellen erschließen zu können und die Datenqualität insgesamt nach oben zu bringen. Und da, das ist natürlich etwas anderes, als wenn ich eine Methode anwende und versuche, sehr spezifisch ein konkretes Problem nur zu lösen. Also wir müssen sicherlich über die Strukturierung von der Datenerfassung und der Datenspeicherung, gegebenenfalls eben auch von den Technologien, die verwendet werden, sicherlich berücksichtigen. Gerade wenn wir über solche Sachen wie, was Dominik eben sagte, Lifecycle Assessment reden, wenn wir über Lieferkettengesetze zum Beispiel reden, wenn wir über Dinge reden, die eben eine längere Auswirkung haben, dann müssen wir uns natürlich auch überlegen, wie die Unternehmensgrenzen überschritten werden können, gleichzeitig aber auch die Daten gesichert werden können und Vertraulichkeit gewahrt werden darf. Nämlich viele Leute werden uns jetzt zuhören aus dem Mittelstand und werden sagen, um Himmels Willen, in meinen Datenstrukturen verbergen sich doch die kompletten Geheimnisse meiner Produktion. Ja, und man sieht schon, ein naiver Ansatz, der wird uns sicherlich nicht weiterbringen, sondern wird uns in andere Abhängigkeiten führen, die wir vielleicht gar nicht alle wollen.
Da kann ich direkt was zu sagen. Ich glaube, was du angesprochen hast, geht so ein Stück weit auf den Punkt Transparenz und Souveränität ein. Also wenn wir jetzt die größten Durchbrüche in den letzten 2 Jahren uns anschauen, dann sind das riesige KI-Modelle, wo kein mittelständisches Unternehmen jemals die Ressourcen haben wird, diese Modelle in der Art und Weise zu trainieren. Also einfach nur, um ein Beispiel zu nennen, das große Sprachmodell von Facebook, von Meta, hat über 6000 Grafikkarten über mehrere Wochen voll ausgelastet, um trainiert zu werden. Da geht man davon aus, dass da mehrere Millionen, wenn nicht sogar mehrere 100 Millionen Euro an Ressourcen reingeflossen sind, nur um dieses Modell zu trainieren. Und weiterhin, die Daten, die reingeflossen sind ein Stück weit nicht nachvollziehbar. Das ist natürlich etwas, was man als Unternehmen nicht haben möchte, dass man nicht weiß, wohin gehen die eigenen Daten und wie fließen jetzt vielleicht eigene Firmengeheimnisse in die Antworten von anderen Nutzern von einer KI mit ein. Das heißt, wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie man diese Technologien auch für kleine und mittelständische Unternehmen verfügbar macht, aber so gesehen zu ihren datenschutzrechtlichen Bedenken oder unter Auflage ihrer datenschutzrechtlichen Bedenken und ihrer Kapazitäten. Und da kann natürlich die Forschung mit ihren großen Rechenzentren einen Beitrag leisten.
Also muss es quasi in zwei Richtungen gehen. Einerseits müssen wir gucken, wie können wir große Datenmengen und KI für den Bereich des Qualitätsmanagements, für Qualitätsmethoden selber nutzen. Aber wie können wir auch die Qualität der KI selber oder die Datenqualität, sagten Sie eben, Herr Professor Schmidt, wie können wir die auch ebenfalls sicherstellen? Also eine doppelte Aufgabe, wenn man so will.
Genau. Und das wird sicherlich auch neue Aspekte im Qualitätsmanagement, wenn wir jetzt also über die handelnden Personen reden, wirklich bewirken. Ja, also wir werden ein anderes Anwendungsprofil sehen, die Fähigkeiten, analytisch zu denken, Dinge zu verbessern, das wird eine Aufgabe des Qualitätsmanagements bleiben. Die Güte von Daten, die zur Entscheidungsfindung herangezogen werden, zu beurteilen, wird sicherlich eine ergänzende Qualifikation bedürfen.
Wenn Sie den Begriff Weiterqualifizierung gerade schon ins Spiel bringen, wo sehen Sie denn den konkreten Weiterqualifizierungsbedarf bei den Menschen, Personen, die KI-Tools anwenden und diese riesigen Datenmengen auswerten?
Ein Hinweis könnte vielleicht das Berufsbild der Data Stewards geben. Data Stewards werden als Profil entwickelt, im Umgang mit den Daten, Daten beurteilen zu können, die speichern zu können, kuratieren zu können, überhaupt einer Verwendung zuführen zu können. Und ich glaube, auch wenn der Kontext des Data Stewards wahrscheinlich nicht vollumfänglich auf Qualitätsmanagement abzubilden ist, einige dieser Fähigkeiten sollten wir uns anschauen. Also wenn ich jetzt einen Hashtag geben würde, ja, würde ich mal sagen Hashtag Data Steward. Einfach mal nachsuchen und diese Qualifikation sich ein wenig anschauen. Das heißt also, ein Gefühl entwickeln zu können über Strukturen, ja, sowohl in der technologischen Art und Weise, wie eben auch unter dem Aspekt, wie kann ich Dinge wieder auffindbar machen, wie kann ich sie wiederverwendbar machen, wie kann ich sozusagen Databoxes, Datenpakete verschränken, sodass sie für bestimmte Anwendungen nutzbar sind und zugleich eben nicht zu viele Geheimnisse preisgeben. Ich glaube, das sind so Qualifikationen, die wir auf jeden Fall für die Qualitätsmanager der Zukunft mit vorbereiten müssen. Auch wir als DGQ natürlich.
Und wenn ich es geschafft habe, eine gewisse Datenkompetenz aufzubauen, dann müsste es, glaube ich, auch unser Ziel sein, die Bedenken oder die Angst in der Nutzung von neuen KI-Methoden ein Stück weit zu senken. Wenn man so ein bisschen der Community folgt dann und sich auch anschaut, wie gehen verschiedene Bevölkerungen mit dem Fortschritt im Bereich KI um, dann sind wir als Deutsche da ein Stück weit skeptischer oder ein bisschen zurückhaltender in der Anwendung. Obgleich ich Anfang der Woche gehört habe, dass wir in Bezug auf den Fortschritt in KI, gemessen in Patenten, aktuell weltweit den zweiten Platz belegen. Das heißt, es gibt da schon gewaltige Fortschritte auch bei uns in Deutschland. Das aber gepaart mit einer gewissen Skepsis. Das heißt, da ist ein riesiges, ungehobenes Potenzial, insbesondere bei kleinen mittelständischen Unternehmen. Und der Charme von sowas wie ChatGPT liegt ja darin, dass es extrem einfach zu benutzen ist, sehr, sehr niederschwellig ist. Und wenn wir es schaffen, so ein Stück weit die Angst vor den Methoden oder vor der Nutzung zu reduzieren, dann glaube ich, dass wir da erhebliche Effizienzgewinne in verschiedensten Branchen erreichen können.
Also an der Stelle könnte man ja wunderbar einhaken. Ja? Es gibt ja niederschwellige Angebote. Ja, das hört sich immer noch so kompliziert an, weil wir es noch nicht gewohnt sind, die richtigen Metaphern zu verwenden, die richtigen Begriffe einzusetzen. Ja, aber hier im Westen der Republik haben wir uns mit West AI zusammengeschlossen, auch mit Informatikern. Ja, also gerade mit den Rechenzentren, die stellen Rechenleistung zur Verfügung in Anführungszeichen. Also es besteht die Möglichkeit, auf Ressourcen zuzugreifen im Rahmen von gemeinsamen Forschungsprojekten, Dinge auszuprobieren, ja, und für sich selbst maßzuschneidern. Also das sind relativ niedrigschwellige Angebote, Man muss nur ins Gespräch kommen und das scheint immer so kompliziert zu sein. Ja? Wenn man also hört, Hochleistungsrechnung, ja, dann denkt man sofort an riesige astronomische Berechnungen und vergisst ganz das, was Dominik eben erwähnt hat, dass eigentlich das Trainieren von solchen Sprachmodellen eigentlich die größte Rechenleistung im Moment beeinflusst. Ja? Und wenn wir also konkrete Anwendungen haben, da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, eben gemeinsam mit Forschungsinstituten eben in diese Welt des Hochleistungsrechnens oder eben in die Ausgestaltung von persönlichen informationstechnischen Projekten hineinzuschnuppern.
Mhm. West AI, sehr spannende Sache. Da wollte ich gleich auch noch etwas genauer drauf zurückkommen. Aber zuerst wollte ich die Ankündigung vom Beginn dieses Podcasts nochmal einlösen sozusagen. Ihr Lehrstuhl am WZL ist vor kurzem, ich glaube, es ist wirklich noch relativ frisch, umbenannt worden. Die alte Bezeichnung war Lehrstuhl für Fertigungsmesstechnik und Qualitätsmanagement. Und nun heißt der Lehrstuhl Lehrstuhl für Informations-, Qualitäts- und Sensorsysteme in der Produktion. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ist diese Umbenennung auch der von Ihnen gerade schon sehr ausführlich und deutlich geschilderten Entwicklung geschuldet?
Ja, das ist so. Wir als Lehrstuhl am WZL verstehen uns natürlich als Bestandteil des Produktionstechnischen Instituts mit den anderen Dingen, die im WZL entsprechend gemacht werden. Tatsächlich gibt es eine gute Tradition in der Fertigung, nämlich dort, wo wirklich objektive Daten erhoben werden müssen, unterwegs zu sein. Da wird eine ganze Reihe gemacht und das wird wirklich in anderen Lehrstühlen auch sehr deutlich mit dem Begriff der Fertigungsmesstechnik bezeichnet und bei uns eben auch. Im Laufe der Kooperation innerhalb des WZLs, der Weiterentwicklung auch gemeinsam mit dem IPT oder mit anderen Partnern, haben wir aber gemerkt, dass wir auch andere Anwendungsfälle haben. Zum Beispiel ist das bei uns die Robotik und die Montagetechnik. Und dort erleben wir, dass wir eine Vielzahl unterschiedlicher Sensoren haben. Also nicht die klassischen Messgeräte im metrologischen Sinne, sondern dass wir Informationen von völlig unterschiedlichen Datenquellen erhalten, die miteinander verbunden werden müssen. Und das war eine der Auslöser. Wir haben gemerkt, dass wir unterschiedliche Sensorsysteme haben, also unterschiedliche Wirkprinzipien, physikalische Wirkprinzipien. Wir haben durch die Fusion mit dem Lehrstuhl für Informationsmanagement im Maschinenbau eine nochmalige Unterstreichung der Bedeutung der Informationstechnik oder der informationstechnischen Bereiche erhalten. Und für uns war immer wichtig, dass Qualitätsmanagement eben nicht Vorschriften sind und Abarbeiten von entsprechenden Dogmen, ja, sondern dass wir im Qualitätsmanagement zwei Zielrichtungen haben, nämlich einerseits wirklich die Wirkung dessen, was wir tun, darzustellen und auf der anderen Seite die Menschen, diese Wirkung erzeugen, mitzunehmen. Und aus diesem Dreiklang der Sensorik, des Informationsmanagements und des Qualitätsmanagements haben wir nach längeren, ja, und sehr intensiven Strategieüberlegungen gesagt, die bessere Bezeichnung für uns ist tatsächlich, dass wir uns von dem klassischen Begriff, weil das andere wirklich intensiver und wahrscheinlich auch sogar besser können als wir, der Fertigungsmesstechnik lösen. Und dass wir insgesamt das Gefüge zwischen den objektiven Daten, zwischen heterogenen Datenquellen, zwischen der Informationsverarbeitung und den Applikationen, die wir haben, mit dem Qualitätsmanagement in unserem Namen besser widerspiegeln können.
Kommen wir jetzt nochmal auf das KI-Service-Zentrum West AI zurück. Das ist ja eine Kooperation von verschiedenen Hochschulen, vom Fraunhofer-Institut. Sie haben es eben schon ein bisschen angerissen. Was ist so die grundsätzliche Idee dahinter und was ist Ihr Beitrag als WZL?
West AI ist eines der vier geförderten KI-Servicezentren von der Bundesregierung. Und eigentlich ist die Mission von West AI sehr, sehr ähnlich zu der Mission, die wir auch als IQS, also als Lehrstuhl mit neuem Namen, verfolgen. Es gibt eine Informationstechnologie, die generative KI, in dem Fall von West AI explizit sogenannte multimodale KI, die hat das Potenzial, einen erheblichen Impact zu haben. Und während wir als IQS das Ziel haben, diesen multikriteriellen Qualitätsbegriff zu erfüllen, indem wir Methoden des Informationsmanagements auf zum Beispiel Messdaten oder im erweiterten Sinne auch Daten, die man aus anderen Quellen wie Kundenfeedback und so weiter extrahiert, haben wir mit REST AI das Ziel, einerseits die großen Datenmengen, die bei den Forschungsinstituten zur Verfügung stehen, für das Training von sogenannten großen Sprachmodellen oder insbesondere Sprach-zu-Bild- oder Bild-zu-Text-Modellen zu nutzen und die dann mit den kleinen Daten-Rohdiamanten, die in anderen Forschungsinstituten natürlich, aber auch insbesondere in kleinen und mittelständischen Unternehmen vorliegen, zu verknüpfen, damit wir es schaffen, mit dieser Technologie generativer KI hier für den Standort einen großen Impact zu erzeugen. Ja, warum sind wir als WZL, Produktionstechnisches Institut, in einem Projekt, wo es eigentlich um große KI-Modelle geht? Das geht wirklich um die Anforderungen und die Bedürfnisse von produzierenden Unternehmen, von kleinen mittelständischen Unternehmen verstehen zu können und diese auch dabei zu unterstützen, diese Technologie zu nutzen. Aber man muss immer beide Sprachen ein Stück weit sprechen und das können wir mit IQS hoffentlich besonders gut. Falls es Interesse gibt, sich über das Thema KI, insbesondere auch generative KI, auszutauschen, gerne mal einen Blick auf die Internetseite westai.de werfen und gerne auch das Kontaktformular nutzen. Wir freuen uns da über reges Interesse.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen zum Abschluss den Blick nach vorne werfen, vor 3-4 Jahren wusste niemand, was mit dem Begriff ChatGPT anzufangen, es sei denn, er hat sich vielleicht schon in dem Umfeld umgetan. Es sind ja sehr kurze Entwicklungszyklen oder es gibt rasante Entwicklungen. Wo sehen Sie denn die Tendenzen hingehen oder die großen Strömungen hingehen, wenn man jetzt mal den Blick 5 oder 10 Jahre nach vorne wirft? Und kann man da vielleicht auch schon bei diesem Blick in die Glaskugel auch gucken, um auf unser Ursprungsthema zurückzukommen, was das vielleicht zukünftig für Auswirkungen auf die Q-Methoden haben könnte?
Ich kann einen Versuch wagen, obwohl ja, wir alle wissen, dass Voraussagen über einen solchen langen Zeitraum wirklich nicht tragfähig sind. Aber wir können die Bedarfe ein bisschen abschätzen, was sich daraus ableiten lässt. Egal wie die Projektion aussieht, ja, wie natürlich künstliche Intelligenz in unseren Alltag einsickern wird, wie normal solche Methoden hinterher als Werkzeuge verstanden werden. Wir wissen, dass wir eine Veränderung der Berufe zum Beispiel haben werden. Ja, wir brauchen also ein anderes Qualifikationsprofil. Wenn ich das jetzt auf unsere DGQ zum Beispiel beziehe, dann bedeutet das, wir müssen uns da auch entsprechend ändern. Wir müssen Mitstreiter finden. Wenn ich auf die Qualitätsmethoden gehe, dann glaube ich, dass einige der Methoden, die wir bis jetzt verwendet haben, nämlich um diese geistige Rüstzeit zu verringern, substituiert werden durch andere Methoden. Ja, und das ist das, woran wir am Lehrstuhl arbeiten, dass es eben nicht nur 7Q oder 7Ms gibt, sondern wahrscheinlich auch mal 7Is geben wird. Wir haben zumindest eine relativ konkrete Vorstellung davon, welche das sein könnten. Und daran arbeiten wir. Und ich glaube, wir sind jetzt an einer Stufe, wo wir Qualitätsmanagement, wie gesagt, ein Konzept aus den 1980er Jahren, auf eine neue Stufe bringen können. Denn was sich verändert ist, dass wir viele Methoden verwendet haben in der Vergangenheit, weil wir nicht mehr in der Lage waren, das individuelle Produkt nachzuvollziehen. Über die Rechenleistung, die wir jetzt haben, haben wir wieder die Möglichkeit. Wir sind also sozusagen in der Lage, wie ein handwerklich produziertes Produkt auch in der Serienproduktion nachzuverfolgen. Aber so ein bisschen in diese Richtung geht es schon, ja, dass wir also viel individueller und viel spezifischer Maßnahmen ergreifen können, um zum Beispiel die Effizienz, Nachhaltigkeit, Fragen der besseren Beschäftigungsfähigkeit auch wirklich beantworten zu können.
Spannend.
Ich muss jetzt gerade überlegen, wenn wir so 5 bis 10 Jahre in die Zukunft blicken, das ist ja schon 2030. Ich überlege jetzt gerade auch, was in den letzten 5 Jahren alles passiert ist. Das ist schon wirklich der Wahnsinn. Da traue ich mich auch nicht, ein konkretes Szenario mir auszudenken. Was ich weiß, ist, dass die Herausforderungen immens sind. Also das, was man mitbekommt, was Klimawandel angeht, wie schnell das dann doch voranschreitet, das ist eine riesige Herausforderung, die müssen wir anpacken. Gleichzeitig kann man an der Demografie erkennen, dass das Potenzial von Arbeitskräften in den nächsten 5 Jahren massiv abnehmen wird. Das wird dieses Ziel der grünen Transformation natürlich erheblich schwieriger machen. Aber ich glaube, dass, wenn ich mir anschaue, wie schnell sich dieses Thema KI in den letzten 2 Jahren nochmal entwickelt hat, das hätte ich vor 4 oder 5 Jahren, als ich hier als wissenschaftlicher Mitarbeiter angefangen habe, gar nicht erträumen können. Dann glaube ich, müssen wir jetzt die Chance nutzen, uns zusammenreißen und ja, diese Methoden am Schopfe packen, um die Herausforderungen anzugehen. Und ich glaube, wenn man extrapoliert, was in den letzten 2 Jahren passiert ist. Inzwischen kann ich ein großes KI-Modell auf meinem Laptop laufen lassen. Das hätte man vor 2 Jahren, hätte das wahrscheinlich auch niemand gedacht. Dann glaube ich, können wir diese Herausforderung wirklich auch anpacken und ein Stück weit lösen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn da viele Leute mitmachen.
Und wir müssen sicherlich festhalten, dass sich einige Arbeitsprofile wirklich verändern werden. Ja, und das muss man endlich angehen. Das ist die Herausforderung, ja. Die bei uns im Land sehr vorherrschende, sehr traditionelle, langfristige, lineare Fortschreibung von Sachverhalten, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, das können wir absehen. Ja, und wenn wir jetzt sagen, ja, überall werden jetzt nur noch Roboter Reinigungsaufgaben wahrnehmen, ich glaube, wir unterschätzen das. Ich glaube, es geht nicht darum, dass nur körperliche Tätigkeiten ersetzt werden, sondern ein Großteil der geistigen Tätigkeiten. Ja, und vielleicht macht ja irgendwann eine künstliche Intelligenz auch bessere Lehrer, als ich die mache. Also das ist nicht schwer, aber tatsächlich wäre das ein Mechanismus, wenn wir an bestimmte Elemente denken, die zum Beispiel einfach Systematisierung von Aufgaben sind, Lesen von großen Texten. Das kann eine Maschine gegebenenfalls besser, übrigens auch eine bessere Synopsis erstellen, als jemand, der am Ende eines 10-stündigen Arbeitstages vielleicht nochmal schnell über einen Text fliegen muss. Und solche Veränderungen werden wir sehen und wir müssen genau überlegen, was das auch bedeutet für unsere Wertschöpfung, die wir erhalten und übrigens auch für unsere Sozialsysteme in Bezug auf, wie wird eine Besteuerung zukünftiger Systeme aussehen. Ja, also das sind alles Herausforderungen. Wir können sie nur benennen, aber wir müssen sie endlich auch mal angehen. Ja, das wird keine Lösung sein, die man von jetzt auf gleich verändern kann, aber es sind Perspektiven, die möglich sind. Und wenn wir wieder bei Qualitätsmethoden bleiben, viele Qualitätsmethoden sind dafür geeignet, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Dann müssen wir uns auch mal trauen, und gegebenenfalls mit sehr kritischen Sachverhalten auseinanderzusetzen.
Vielen Dank. Das war wirklich ein sehr ergiebiges Thema, wo ganz viele verschiedene Aspekte mit reinspielen. Ich nehme mit, wir streben einen multikriteriellen Qualitätsbegriff an. Die KI bietet große Chancen. Data Stewart muss auf meine To-Google-Liste. Wir müssen einen Dreiklang finden aus Information, Qualitätsmanagement und Sensorik. Wir müssen lernen, heterogene Datenquellen zu verknüpfen. Aber es bieten sich auch jede Menge Chancen, den Menschen so weit zu entlasten, dass er sich auch der natürlichen Intelligenz wieder besinnt. Herr Professor Schmidt, Herr Wolfschläger, vielen Dank für die tollen Einsichten. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast waren und Ihre Expertise mit uns geteilt haben.
Ja, es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank.
Ja, ich habe mich auch gefreut. Ich freue mich immer, über KI zu sprechen.
Kontaktieren Sie uns gerne über DGQ Plus oder dgq.de oder die weiteren üblichen Kommunikationskanäle. Damit verabschiede ich mich aus der heutigen Folge und sage, machen Sie es cool.
Tschüss.
Ciao, ciao.